Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die SVP Graubünden bleibt bei ihrem Wort und sagt, unsere Bundesrätin bleibt in unserer Partei. Der Bundesrat bewilligt Euro-Nachtflüge bis zu 20 pro Spieltag und Flughafen. Die Armee erläutert ihre Euro-Einsätze in erster Linie, in zweiter Linie. Die Tibet-Proteste beim olympischen Fackellauf zeigen Wirkung. IOC-Präsident Rocke sieht die olympische Bewegung in einer Krise. Und Italien hat einmal mehr die Qual der Wahl. Diesmal zwischen einer neu formierten Linken mit Walter Veltroni und dem alten Leader der Rechten, Silvio Berlusconi. Italien vor der Wahl ist Stoff fürs Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändlin.
Die SVP Graubünden stellt sich hinter Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die Bundesrätin wird aus der Kantonalpartei nicht ausgeschlossen, hat deren Geschäftsleitung entschieden. Aus Chur Georg Fromm.
Bundesrätin Wittmer-Schlumpf soll zurücktreten. Und wenn sie das nicht tut, soll sie von der Bündner SVP aus der Partei ausgeschlossen werden. Dieses Ultimatum der Schweizer SVP wird nun von der Bündner Kantonalsektion offiziell zurückgewiesen. Interimspräsident Ulrich Bleiker.
Der Entscheid ist gefallen. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf wird von der SVP Graubünden nicht ausgeschlossen.
Über den Ausschluss des Parteimitglieds Wittmer-Schlumpf hat, wie in den Statuten vorgesehen, die Geschäftsleitung entschieden. Der Entscheid fiel einstimmig. Allerdings fehlte an der Sitzung ein Vertreter der jungen SVP, welche in Graubünden auf der Schweizer Parteilinie politisiert. Weil damit weder Bundesrätin Wittmer-Schlumpf noch die Bündner SVP dem Ultimatum der Schweizer SVP nachgeben, ist nun mit einem Parteiausschlussverfahren für die Bündner Sektion zu rechnen. Auch deshalb will die Parteileitung den Entscheid in knapp 2 Wochen den Bündner Delegierten zur Diskussion vorlegen.
Georg Fromm zum Entscheid der SVP Graubünden bezüglich Evelyn Wittmer-Schlumpf. Der Bundesrat hat für die Zeit der Euro 08 Nachtflüge bewilligt. Pro Spieltag und Flughafen sind bis zu 20 Abflüge für Matchbesucher und Mannschaften vorgesehen. Prominentenflüge für VIPs werden jedoch nicht gestattet. Weiter hat die Schweizer Armee ihr Einsatzkonzept für die Euro 08 vorgestellt. Zum Einsatz kommen maximal 15.000 Soldaten, beispielsweise für den Auf- oder Abbau oder für die Bewachung von Objekten. Im Ordnungsdienst würden hingegen keine Soldaten aufgeboten. Die Verantwortung tragen die zivilen Behörden. Nachdem die Läufe mit der olympischen Fackel in London, Paris und San Francisco von Demonstranten empfindlich gestört wurden, hat IOC-Präsident Jacques Rocke nun erstmals eine Krise eingestanden. Zuvor hatte sich der Chef des Internationalen Olympischen Komitees konsequent optimistisch gezeigt. Aus Peking berichtet Astrid Freieisen.
Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Jacques Rogge sieht Olympia in der Krise. Die Proteste wegen der chinesischen Tibet-Politik bedeuteten aber nicht die schlimmste Krise in der olympischen Geschichte. Der Mord an israelischen Sportlern bei den Spielen 1972 in München sei für ihn nach wie vor die schlimmste Krise, sagte Rogge. Auch der Boykott 18 afrikanischer Staaten wegen der südafrikanischen Apartheid sei eine größere Krise gewesen. Jacques Rogge verteidigte die Entscheidung für Peking. Es sei leicht, heute Kritik zu üben, sagte er gegenüber der Presse. Aber Peking habe 2001 die beste Bewerbung geliefert. Er bestritt, dass an die Vergabe die Verbesserung der Menschenrechtslage in China geknüpft gewesen sei. Die Chinesen hätten dem IOC damals nur technische Verbesserungen versprochen. Über die gewaltsamen Proteste rund um den olympischen Fackellauf zeigte sich Rogge entsetzt. Das IOC werde nach den Spielen prüfen, ob die Fackel künftig noch durch alle Welt getragen werden solle. Die gewaltsamen Proteste schadeten den Gewalttätern, nicht der olympischen Bewegung.
Aus Peking Astrid Freieisen. Der britische Premierminister Gordon Brown hat die G8-Staaten aufgerufen, etwas gegen die weltweit hohen Lebensmittelpreise zu tun. Brown schlägt vor, dass die G8-Gruppe den Internationalen Währungsfonds und die UNO dringend zur Entwicklung einer Strategie gegen die hohen Preise auffordern soll. Ohne Gegenmaßnahmen könnten wichtige Fortschritte der Entwicklungspolitik in den letzten Jahren zunichte gemacht werden. In den vergangenen Tagen ist es in mehreren Staaten zu Demonstrationen gegen die steigenden Lebensmittelpreise gekommen. 8 Jahre nach Feldschlösschen kommt voraussichtlich auch Eichhof als letzte große und unabhängige Brauerei der Schweiz in ausländische Hände. Der niederländische Bierkonzern Heineken will die Getränkesparte des Luzerner Unternehmens Eichhof für insgesamt 290 Millionen Franken übernehmen. Eichhof Bier hat einen Marktanteil von 10% in der Schweiz. Heineken betont, man wolle den Standort Luzern mit seinen rund 450 Angestellten langfristig sichern. Die Eichhof-Sparte Farbmetrik, also das Messwesen bei Farben, wird abgespalten und an die Schweizer Börse gebracht. Die Immobilien von Eichhof mit einem geschätzten Wert von rund 100 Millionen Franken sollen verkauft werden. Nun braucht es noch das Ja der Aktionäre und der Wettbewerbskommission. Die Eichhof-Aktie stieg am Vormittag um 20% im Wert. Der Stromverbrauch in der Schweiz ist im vergangenen Jahr um 0,6% gesunken. Hauptursache sei das überdurchschnittlich warme Wetter in den ersten 4 Monaten gewesen, teilt das Bundesamt für Energie mit. Insgesamt seien etwas mehr als 57 Milliarden Kilowattstunden verbraucht worden. Es ist das erste Mal seit 10 Jahren, dass der Stromverbrauch in der Schweiz etwas zurückgegangen ist. Schweizer Radio DRS ist bei der Bevölkerung beliebt. Im vergangenen Jahr haben die Sender von SRD RS einen Marktanteil von 64,5% erreicht. Dies sei der höchste Wert seit Einführung des Radio Control Messverfahrens im Jahr 2001, hieß es an der Jahresmedienkonferenz. Der neue Nachrichten- und Informationskanal DRS 4 News, der seit November sendet, erreiche im Schnitt 330.000 Personen täglich. Da die Programme von Schweizer Radio DRS stark ausgebaut worden seien, brauche es mittelfristig mehr Geld, sagte Radiodirektor Walter Rüegg. Das Berner Kantonsparlament hat die Familienzulagen stärker erhöht als das Bundesminimum. Familien erhalten für Kinder neu 230 Franken und für Jugendliche in Ausbildung 287 Franken. Neu sollen auch die selbstständig Erwerbenden einbezogen werden und auch Nichterwerbstätige erhalten Zulagen.
Unsere Bundesrätin bleibt in der Partei, sagt die SVP Graubünden, und das sei das letzte Wort. Aber nicht eines, das am Schluss der ganzen Sache steht, im Gegenteil. Und weiter. Das Olympische Komitee will eigentlich nicht über Politik reden, aber es muss. Die Euro 08 soll fröhlich sein und wird auch laut am Nachthimmel der Flughäfen. Eichhof wird ins Ausland verkauft, die Schweizer Bierlandschaft ist trotzdem vielfältig. Die Hungerproteste in Haiti sind vielleicht Vorboten größerer Krisen, wenn Lebensmittel unbezahlbar werden. Sans-Papier-Ausländerinnen machen den Haushalt, Schweizer Frauen die Karriere. Eine häufige Realität im Zusammenleben von uns mit den anderen. Und um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Marco Mordasini. Mordasini arbeitet seit Jahren als Umweltwissenschaftler an der ETH Zürich und er hat wie andere Exil-Italiener Anfang nächster Woche die Wahl und die Qual mit dieser Wahl in Italien. Tagesgespräch auf DRS 1 und 4. Die Geschäftsleitung der SVP Graubünden steht also wie ein Mann und eine Frau hinter ihrer Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Einstimmig ist der Entscheid gefallen. Georg Frommenchur, das ist ein Entscheid der Geschäftsleitung, das ist nicht die Basis der Bündner SVP. Ist es das letzte Wort?
Ja, ich würde es mal so formulieren, wenn es um den Ausschluss von Parteimitglied Widmer-Schlumpf geht, dann muss diese Geschäftsleitung entscheiden und das hat sie nun getan. Und an sich muss sie das nicht noch einer Parteiversammlung vorlegen. Sie macht es aber trotzdem. Die Delegierten sollen in knapp 2 Wochen in Chur darüber diskutieren und eventuell unverbindlich abstimmen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass gegen diesen Entscheid der Geschäftsleitung ein Rekurs gemacht wird. Dann müssten dann die Delegierten darüber abstimmen. Es besteht also immerhin noch eine Möglichkeit, dass sich hier etwas ändert.
Und eine solche verbindliche oder weniger verbindliche Abstimmung an einer Delegiertenversammlung, wie würde die ausgehen?
Die Bündner Delegierten werden sich sicher hinter ihre Bundesrätin stellen, davon gehe ich aus. Ich war nun seit der Wahl Widmer-Schlumpfs in den Bundesrat an verschiedenen kantonalen Parteianlässen und es gab dort nie Voten gegen sie. Evelyn Widmer-Schlumpf wird zudem den Delegierten in Chur auch persönlich noch Red und Antwort stehen in knapp 2 Wochen. Allen ist aber klar, es gibt auch die Anhänger der Schweizer Parteilinie bei den Bündnern und Gegenstimmen bei einer allfälligen Abstimmung sind deshalb möglich, aber eine Mehrheit wird das nicht.
Das Drehbuch der SVP Schweiz ist klar, wenn sich die SVP Graubünden weigert, Bundesrätin Wittmer-Schlumpf auszuschließen, dann will sie die ganze Kantonalpartei ausschließen. Wie versucht die SVP Graubünden, diesen Kollektivausschluss zu verhindern?
Die Leute der Bündner SVP versuchen zurzeit, den anderen Kantonalparteien klarzumachen, dass ein Ausschluss einer ganzen Sektion für die Zukunft der ganzen Partei, der Schweizer Partei, schwerwiegende Folgen hätte. Das Ziel ist es, die notwendige Zweidrittelsmehrheit für den Ausschluss im Zentralvorstand der Schweizer Partei zu verhindern. Ob die Bündner damit Erfolg haben, ist aber sehr fraglich. Und wenn der Ausschluss dann wirklich Tatsache wird, dann wird man ihn in Graubünden akzeptieren und sich nicht auf juristische Geplänkel dann noch in der Folge einlassen.
Aber es würde dann wohl eine neue Bündner SVP entstehen, gegründet, es käme zur Spaltung.
Das wäre dann wohl eine Tatsache. Die Schweizer SVP würde in die Lücke springen und eine neue Kantonalsektion aufbauen. Das wurde mehrfach angekündigt in den letzten Wochen. Allerdings wäre auch dies ein hartes Stück Arbeit, weil wohl fast alle etablierten SVP-Politiker in Graubünden auf der liberalen Linie sind und diese würden sich in einer neuen Partei dann finden. Aber die heutige Bündner SVP, immerhin die stärkste politische Partei in Graubünden, wäre dann Geschichte.
Informationen und Einschätzungen von Georg Fromm. Eigentlich wollte das Olympische Komitee an seiner Generalversammlung heute über technische Details beraten. Nun aber wurden die Menschenrechtsdiskussion und die gestörten Fackelläufe zum großen Thema. IOC-Präsident Rocke hat erstmals klar und kritisch Stellung genommen. In Peking beim IOC dabei ist Jörg Schild, der ehemalige Basler Regierungsrat, ist Präsident von Swiss Olympic. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn hat soeben mit ihm gesprochen.
Jörg Schild, der Präsident des IOC, Herr Rocke, hat die chinesische Seite dazu aufgerufen, die versprochenen Menschenrechtsverbesserungen einzuhalten. Das ist eine Position, die das IOC bezogen hat. Sind Sie von Swiss Olympic zufrieden mit diesem Signal?
Ich glaube, wenn man den heutigen Morgen Revue passieren lässt, es ist doch eine Spur offensiver als in den letzten Wochen. Ich möchte das mal so ausdrücken, ja. Denn man muss wissen, auch nicht nur wegen der Mentalität der Chinesen, auch aus diplomatischen Gründen hat sich das IOC der sogenannten stillen Diplomatie verschrieben. Wenn eine Meldung nach außen ging, dann war sie doch recht zahm. Aber heute war es doch ein Schritt in Richtung eine offensivere Kommunikation.
Sie sagen offensivere Kommunikation. Hätten Sie noch eine klarere Position gewünscht von Swiss Olympic aus?
Na, wissen Sie, ich bin nicht einer, der sagt, ich fordere, ich verlange. Mir ging es einfach darum, dass festgehalten wird, dass sich nicht nur die Sportlerinnen und Sportler und die Olympische Charta zu halten haben, sondern, wie das bereits bei den alten Griechen der Fall war, dass das auch für das Veranstalterland gilt. Und früher war es selbstverständlich, dass 10 Monate vor Olympischen Spielen, dass gewisse Grundsätze auch in Sachen Frieden eingehalten worden sind.
Herr Rocke hat China an die moralische Verpflichtung erinnert und trotzdem kommt es einem ein bisschen so vor, dass es eine Pflichtübung war.
Ja, die Art und Weise, aber das ist nicht verursacht durch das IOC und Präsident Rocke. Die Art und Weise, wie innerhalb der Versammlung, das war die Versammlung sämtlicher nationaler olympischen Komitees aus der ganzen Welt, das waren 205, die Art und Weise, wie hier eine Resolution oder ein Papier verfasst wird, entspricht schon nicht den demokratischen Führungsverständnissen in Versammlungen, wie wir es in der Schweiz haben. Also, aber das ändert letztlich nichts. Am wichtigsten war für mich, dass heute Präsident Rocke mir gegenüber im Plenum zugestanden hat, dass er meine Meinung teilt, dass sich auch ein Veranstalterland grundsätzlich, auch wenn es kein juristischer Vertrag ist, dass sich auch ein Veranstalterland an die Prinzipien der Olympischen Charta halten sollte. Und das ist doch schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Sagt Jörg Schild, der Swiss Olympic Präsident, ist derzeit in Peking. Die Euro 08 macht es also möglich. Das Nachtflugverbot wird teilweise aufgehoben. Das hat der Bundesrat entschieden. Nur so könnten die Besuchermassen bewältigt werden. Diese Begründung erstaunt. Vor knapp 2 Monaten sagte der Bundesrat noch, das Nachtflugverbot werde nur aufgehoben, um gewaltbereite Fangruppen außer Landes zu schaffen. Nun sollen die Flugzeuge aber auch für alle Fans fliegen dürfen. Alexander Sauter.
Erstaunt und auch verärgert hat man im Kanton Zürich, Standort des größten Schweizer Flughafens, auf den neuesten Entscheid des Bundesrates reagiert. Während der Euro 08 wird das Nachtflugverbot aufgehoben. Zwischen 22 Uhr abends und in der Regel 2 Uhr morgens dürfen Flieger starten und landen. Der Grund, die Kapazitäten der Hotels würden nicht ausreichen, um alle Fans in den Host-Cities Basel, Bern, Genf und Zürich unterbringen zu können. Benedikt Weibel, der Eurodelegierte des Bundesrates.
Wenn wir nicht die Betriebszeiten verlängern, dann heisst das, die müssen warten. Da. Wir hätten Tausende von Leuten nachher da irgendwo in diesen Städten. Das wäre schon sicherheitsmässig und von den Emissionen her nicht vorteilhaft. Aber vor allem für die Schweiz als Gastgeber, muss ich sagen, wäre das also wirklich ein ganz schlechtes Bild.
Erstaunt und verärgert ist der Kanton Zürich vor allem aus einem Grund. Vor gut 2 Monaten sagte der Bundesrat noch, die Nachtflugsperre werde nur in Einzelfällen aufgehoben, wenn es gelte, gewaltbereite Fußballraudis aus dem Land zu schaffen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Die Zürcher Regierungsrätin Rita Furrer.
Also ich bedauere es vor allem für die Bevölkerung vom Kanton Zürich, die ausgetrickst worden ist, wo man nicht von allem Anfang an ehrlich Auskunft gegeben hat, um was es da wirklich geht, nämlich um mehr als sicherheitsrelevante Flüge. Man hat unsere Verordnung zur Vernehmlassung vorgelegt im November letztes Jahr. Und ich persönlich behaupte jetzt mindestens, die Organisatoren von dieser Euro 08 müssen gewusst haben, was noch sonst auf uns zukommt.
Der Zürcher Gesamtregierungsrat hat deshalb in einem Schreiben an den Bundesrat klargemacht, dass man das Vorgehen des Bundes als, Zitat, unannehmbar erachte. Trotzdem will Zürich nicht als Spielverderber dastehen und ermöglicht die nächtlichen Fußballflüge, wenn auch zähneknirschend und unter Bedingungen. Regierungsrätin Rita Furrer.
Wir wollen, dass nicht noch zu Nachtsperrordnungszeit Leerflüge passieren, dass also die Flüge erst kommen am Morgen um 1:30 oder um 2. Wir wollen, dass es wirklich maximal 20 Flüge sind und nicht in der Regel 20 Flüge. Und wir wollen, dass kein Flug mehr stattfindet nach dem 2.
Auch wenn während der Euro 08 jetzt also auch nächtens geflogen werden darf, der Bundesrat betont, diese Regelung gelte nur für den Fußballanlass. Nochmals der Euro 08-Delegierte Benedikt Weibel.
Es ist mir auch klar, ich meine, ich kenne ja die Situation, vor allem in Zürich, was Flughafen ist und Lärm. Ich habe als Kommunik gesehen vom Kanton Zürich und sie haben recht, es ist nicht optimal gelaufen, die ganze Geschichte. Es stimmt, aber das ist jetzt eine Geschichte und jetzt müssen wir es umsetzen und ich bin froh, dass wir es können.
Laut dem Bundesrat stehe eine generelle Lockerung des Nachtflugverbots für die Zeit nach der Euro nicht zur Diskussion.
Feldschlösschen Kardinal Galanda halten gut. Bis auf eine sind schon länger alle großen Bierbrauereien in ausländischen Händen. Jetzt will auch die letzte ihre Unabhängigkeit aufgeben, die Brauerei Eichhof in Luzern. Heineken bietet knapp 300 Millionen Franken für Eichhof. Wieso der Meinungsumschwung bei der Brauerei, die so lange stolz auf ihre Unabhängigkeit war? Und was bleibt übrig in der Schweiz? Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Eichhof war mit Abstand der größte Bierbrauer in Schweizer Händen und nicht gerade unerfolgreich. In den letzten Jahren kletterten Umsatz und Gewinn ständig nach oben. Vater dieses Erfolges war Hauptaktionär Werner Dubach. Für ihn, der die Unabhängigkeit immer propagierte, war der heutige Medienauftritt nicht einfach.
Sie können sich vorstellen, dass das für mich als 37-jähriger Mitarbeiter bei Eichhof nicht ganz einfach ist. Die heutige Präsentation und trotzdem, und deshalb stehe ich auch hier, bin ich überzeugt, dass es die richtige Lösung ist.
Doch letztlich hatte Dubach keine andere Wahl. Derzeit läuft das Geschäft bei Eichhof zwar noch gut, doch die beiden großen ausländischen Bierkonzerne Carlsberg und Heineken drücken mit aller Kraft in den Schweizer Markt und der Konzentrationsprozess im Detailhandel führt dazu, dass Eichhof bald nur noch einen Vertriebskanal hat. Zudem war der Verkaufspreis zu verlockend. Heineken will 45% mehr zahlen, als die Brauerei wert hat.
Der Verwaltungsrat muss sämtliche Aktionäre in Betracht ziehen. Und wenn man das macht, hat der Verwaltungsrat bei diesem Preisangebot gar keine andere Wahl, rechtlich auch keine andere Wahl, als diesen Deal, dieses Geschäft dem Aktionär zu empfehlen. Es geht hier gar nicht um mich oder um meine Familie.
Wie sehr Dubach der Verkaufsentscheid schwerfiel, lässt sich aber daraus ableiten, dass er bei der Abstimmung im Verwaltungsrat in den Ausstand trat. Für den Standort Luzern bleibt vorerst alles beim Alten. Die Marke Eichhof soll weitergeführt werden, die Angestellten können ihre Stelle behalten. Heineken hat dies Werner Dubach zugesichert. Durch den Verkauf von Eichhof akzentuieren sich die Machtverhältnisse im Schweizer Biermarkt indes weiter. Über 80% sind jetzt in ausländischen Händen. Heineken beherrscht mit den Marken Kalander 23% des Geschäftes, Marktführer Carlsberg mit Feldschlösschen gar 40%. Dass Eichhof nun holländisch ist, ist für die verbliebenen Schweizer Brauereien aber nicht zwingend schlecht. Das sagt Hartmut Attenhofer von der Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt.
Selbstverständlich, es wird ein Aufschrei durch die schweizerische Biertrinkerinnen und Biertrinkerszene gehen und man wird sofort beginnen, Heineken zu boykottieren und zu den Kleinen zu gehen. Das ist eine gewisse Gefahr für die Großen.
Freuen können sich am heutigen Tag also eine Schützengarten aus St. Gallen oder eine Rugenbräu aus Interlaken. Und ganz kleine Lokalbrauereien wie Unser Bier aus Basel oder Eckerbier aus Worb gewinnen wohl auch noch den einen oder anderen Biertrinker dazu.
Die Proteste gegen unbezahlbare Lebensmittel nehmen zu. Nach Ägypten eskaliert dieser Tage im Karibikstaat Haiti die Situation. Dort müssen 80% der Menschen mit weniger als $2 pro Tag auskommen. Nach den Protesten kam es gestern dann zu Brandstiftungen, Plünderungen und Straßenblockaden. Wohin führen diese Proteste, die immer mehr Länder erfassen? Besteht die Gefahr einer weltweiten Destabilisierung? Daniel Voll.
Haiti ist kein Einzelfall, sondern nur das jüngste Beispiel einer ganzen Reihe von Ländern, wo wegen steigender Preise und Knappheit von Lebensmitteln Unruhen ausgebrochen sind. Und Jacques Diouf, Direktor der Welternährungsorganisation, befürchtet, dass sich solche Vorfälle häufen könnten. Das vermutet auch Winrich Kühne, Direktor des Instituts für internationale Friedenseinsätze in Berlin.
Und ich befürchte, dass in der Tat darüber zu erheblichen politischen Spannungen mit auch Gewalt kommen kann, in einer Reihe von Ländern. Im Prinzip ja allen Ländern, die in großen Anteil von Bevölkerung haben, die am Existenzminimum leben und die wir jetzt eben zum Beispiel in Burkina Faso dann sagen, wir haben nicht mehr 2 oder 3 Mahlzeiten am Tag, sondern bestenfalls noch eine oder weniger.
Zwar leiden viele Länder seit Jahren unter Hunger und viele Menschen überleben dort nur knapp dank Ernährungshilfe des Welternährungsprogramms. Doch die politische Sprengkraft sieht Winrich Kühne nicht bei den Ärmsten, sondern den unteren Mittelschichten.
Diese Preiserhöhung trifft natürlich jetzt, was man vielleicht für diese Länder die unteren Mittel- und Mittelschichten nennt, die sozusagen es bis jetzt geschafft haben, sich halbwegs normal zu ernähren, auch Kinder zur Schule zu schicken und wo jetzt dieser Anstieg der Nahrungsmittelpreise fallen, und das sind ja häufig auch noch kinderreiche Familien, tatsächlich das ganze Hausbudget über den Haufen wirft. Und das sind natürlich auch Leute, die politisierter sind als die ganz Armen. Die ganz Armen sind ja meistens nicht politisiert, sondern versuchen nur zu überleben. Diese scheinen sich wehren zu wollen. Ich glaube, das wird in noch mehr Ländern Thema werden.
Eine ganze Reihe von Ländern haben auf dieses Risiko reagiert. China, Vietnam oder Ägypten zum Beispiel haben Exportbeschränkungen für Getreide oder Reis verhängt, um den heimischen Markt besser versorgen zu können. Was im Gegenzug den Weltmarktpreis weiter in die Höhe treibt und die Situation von Ländern wie Haiti verschlimmert, die selber praktisch nichts produzieren und weitgehend vom Import abhängig sind. Dass sich die Engpässe bald auflösen, ist unwahrscheinlich. Nach Berechnungen der Welternährungsorganisation sind die weltweiten Vorräte für Getreide so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das heißt, die Osterlebensmittelpreise dürfte weitergehen. Frühestens in einem Jahr könnten die Preise leicht zurückgehen, heißt es in einer Studie der Weltbank. Mit kurzfristigen Maßnahmen lasse sich die Krise kaum auffangen, schätzt Winrich Kühne.
Es lässt sich sicher noch eine ganze Menge machen im Sinne der Verbesserung der Landwirtschaft, um das aufzufangen. Aber ich denke, man wird über diese ganze Bioenergiediskussion, dass man über die doch nochmal wird sehr nachdenken müssen, ob das ein richtiger Weg ist. Da kollidieren ja zwei Wertbereiche, Umwelt und Überleben miteinander. Aber Überleben ist für die meisten Leute natürlich erstmal wichtiger.
Denn Biodiesel, vor einem Jahr noch als Wundermittel zur Abkühlung der Klimaerwärmung angepriesen, gilt inzwischen als einer der wichtigen Preistreiber für Lebensmittel. Dazu werden auch Industrieländer wie die EU-Staaten ihre Klimapolitik überdenken müssen, in der sie zum Beispiel Biotreibstoffe massiv fördern wollen.
Sie putzen, kochen, kümmern sich um Kinder, die Haushaltshilfen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Hälfte aller Haushaltshilfen illegal hier in der Schweiz lebt, also als sogenannte Sans-Papier. Mit ihrer Arbeit nehmen sie vielen Schweizern die Hausarbeit ab und ermöglichen so vor allem auch Schweizerinnen eine berufliche Karriere. Eine Realität, vor der wir oft die Augen verschließen. Oliver Washington hat im Rahmen der SRG-Integrationswoche wie anderen eine Schweizerin getroffen, die während Jahren eine illegal anwesende Bolivianerin in ihrem Haushalt beschäftigt hat und eine Kolumbianerin, die ohne Papiere illegal in der Schweiz lebt und in verschiedenen Haushalten arbeitet.
Vengo de una familia media baja. Somos muchos en la familia y quería sacar un poco adelante la familia.
Sie komme aus einer kinderreichen Familie, sagt die 27-jährige Kolumbianerin, nennen wir sie Alma Flores. Um ihre Familie finanziell zu unterstützen, habe sie ihr Land verlassen. Seit 5 Jahren lebt sie nun in der Schweiz, illegal, und hilft Schweizer Familien im Haushalt und kümmert sich auch um die Kinder. Dies für ganz unterschiedliche Familien. Immer aber arbeiten beide Elternteile, Vater und Mutter, als Ärztin zum Beispiel oder auch als Anwalt in einer Bank.
Trabajan en el banco como abogados, que están todo el día fuera de su casa.
Von den Arbeitgebern Alma Flores wollte niemand gegenüber Radio DRS Auskunft geben. Anders Marianne Bloch, die unterdessen pensionierte Zürcherin, beschäftigte in ihrem Haushalt während Jahren eine illegal hier lebende Bolivianerin.
Eine Bekannte von mir hat mir sie als Perle beschrieben und die sei sehr gut. Und das hat natürlich nachher auch gestimmt. Und nachher hat sie etwa so circa 14, 15 Jahre bei mir gearbeitet.
Zum Zeitpunkt, als sie ihre Haushaltshilfe anstellte, hätte sie nicht gewusst, dass diese illegal in der Schweiz lebte, behauptet Marianne Bloch. Später erfuhr sie davon. Von deren Hilfe im Haushalt profitierte aber auch sie. Sie hatte so den Rücken frei für ihre berufliche Tätigkeit.
Mir hat die Berufsarbeit viel besser gefallen als Haushalt. Mhm. Für mich war das wichtig, um zu arbeiten. Also ich wäre nie gerne einfach daheim geblieben. Ich wollte berufstätig sein.
Und das ist genau der Punkt. Wollen auch Frauen Karriere machen, so wird auch nach privater Hilfe Ausschau gehalten. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa die Hälfte aller Haushalthilfen illegal hier in der Schweiz lebt. Wer allerdings illegal hier ist, hat keine Rechte, kann sich nicht wehren gegen Unrecht. Alma Flores selber habe keine negativen Erfahrungen gemacht, sie erzählt aber von solchen Erfahrungen anderer.
Nunca pagan tampoco, no las dejan salir. Les dicen todo el tiempo que tienen.
Sie habe Kolleginnen, die während Wochen in Häusern eingeschlossen waren, diese nicht verlassen durften, keinen Lohn erhielten und immer wieder wurde ihnen gedroht, verraten und ausgeschafft zu werden. Von der Polizei entdeckt und in ihre Heimat zurückgeschickt, wurde schließlich auch die Haushalthilfe von Marianne Bloch. Vergebens habe sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dies zu verhindern, erzählt Bloch.
Sie hatte Familie und 3 herzige Kinder. Ich finde das normal, dass man da hilft. Also ich hätte das nicht können, sie jetzt einfach hacken in dem Elend, wo sie dann drin war und ihre Familie.
Marianne Bloch nervt sich denn auch über die Politik der Schweiz. Diese sei doppelbödig. Viele Schweizer würden von den illegalen Haushalthilfen profitieren, weil beispielsweise zu wenig Krippenplätze zur Verfügung stünden. Und trotzdem verweigere die Schweiz den Illegalen, ihren Status zu legalisieren. So muss sich auch die Kolumbianerin Alma Flores immer so verhalten, dass sie unsichtbar bleibt für Staat und Gesellschaft.
Somos invisibles en el sentido de que no tenemos un papel y no podemos mostrarnos bien.
Alma Flores hofft, einen Europäer zu heiraten. Dann könnte sie sich ganz offiziell hier integrieren und sie könnte auch auf ihrem eigentlichen Beruf arbeiten als Technikerin. Wie so viele ihrer Kolleginnen hat auch Alma Flores eine höhere Schule absolviert. Weil sie aber in Kolumbien keine Arbeit gefunden hat, lebt sie nun hier in der Schweiz illegal und arbeitet in Schweizer Haushalten.
Oliver Washington.